Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de.
Es war fix was los am Sonntag hier beim Rugby World Cup in Japan. Erst konnte Uruguay seinen Sieg über Fiji nicht veredeln. Sie verloren gegen Georgien und das relativ klar, nach allerdings sehr, sehr kurzer Regenerationszeit. Und im zweiten Spiel besiegte Wales in einem absoluten Thriller Australien. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und diesmal als Expertin dabei zum ersten Mal während dieser WM-Berichterstattung die Nationalspielerin Vivian Bahlmann. Hallo Vivian.
Hallo Andreas.
Schön, deine Stimme zu hören. Du bist zum ersten Mal wieder dabei.
Genau, endlich würde ich sagen, weil wir haben jetzt irgendwie immer die ganzen Rugby-Spieler zusammen. Also für mich ist es auch so ein Ritual geworden. Ich gucke Rugby und weiß danach, spreche ich mit Andreas drüber und jetzt können wir es endlich machen. Ja, und bislang, ja, Hammer WM-Auftakt, würde ich sagen. Also ich habe es total genossen, bisher die Spiele zu gucken. Und ist ja wirklich auch sehr durchwachsen, würde ich sagen. Also man hat ja vom Niveau auch verteilt ganz unterschiedlichste Spiele und gerade heute war wieder so ein Highlight-Vormittag, würde ich sagen.
Ja, wir haben unterschiedliche Spiele gesehen. Was du gesagt hast, durchwachsen ist etwas, man sieht halt sehr, sehr klare Spiele und man sieht halt sehr enge Spiele und die engen Spiele, die dürften halt gerne noch ein bisschen mehr werden, aber das sehen wir dann wahrscheinlich Richtung Viertelfinale, Halbfinale, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass auch die Gruppenspiele teilweise so spannend schon sind. Ich dachte, dass es dann doch irgendwie ein bisschen klarer immer ausgeht. Aber ich freue mich riesig, dass wir halt so coole Spiele sehen können, wo man echt bis zur letzten Minute nicht weiß, wer gewinnt. Und da auch so Überraschungen hat, wie dann ein Spiel wie Japan gestern zum Beispiel.
Das hattest du auch nicht auf dem Zettel, oder? Dass Japan gegen Irland gewinnt?
Absolut nicht. Also ich konnte bis zur letzten Minute nicht glauben und es war dann irgendwie so, dass ich wohne hier in der WG und am Ende saß die ganze 5er-6er-WG auf meinem Bett und hat mit mir diese letzten Minuten geguckt, weil es auf einmal auch, weil ich ihnen kurz erklärt hatte, was da abgeht und die waren dann auch komplett in ihren Bann gerissen. Und dann haben wir alle diese letzten Minuten dann noch geguckt und kann ich bis heute nicht glauben, was da passiert ist. Aber ich freue mich riesig. Genau deswegen ist ja so eine WM so spannend und so muss es sein irgendwie.
Absolut. Aber wir müssen über die beiden Spiele von heute sprechen. Über Georgien gegen Uruguay sprechen aber nachher, weil das zweite Spiel, das zwischen Wales und Australien, war der Knaller heute. Und es ist am Ende sehr, sehr eng geworden. 29-25 hat Wales gegen Australien gewonnen. Und es sah in der ersten Halbzeit nicht danach aus, als würde es ein enges Spiel werden. Lass uns erstmal darüber sprechen. Erstmal Alan Wynne-Jones hat heute es geschafft, sein 130. Spiel für Wales zu machen. Er ist damit jetzt Rekord Nationalspieler für Wales und er wurde dafür auch vor bzw. nach dem Spiel geehrt. Er durfte dann noch ein bisschen früher dann auf den Platz als die anderen. Alan Wynne-Jones, ja, absolute walisische Legende dann auch.
So cool, muss ich sagen, sowas dann zu sehen, auch als Zuschauer. Also mich bewegt das halt auch mal total emotional, wenn man weiß, was der Spieler jetzt da gemeistert hat. Und denn mit dem Alter oder mit auch der Anzahl von Spielen, eine WM zu spielen nochmal, ist einfach so cool. Und das sind für mich dann nochmal so die Highlights auch zu dieser WM neben den Spielen. Also wenn man weiß, was sind das, also man kennt ja, also mittlerweile, ne, man sieht jetzt Spieler, die hat man auch 2015 schon gesehen, die man vorher schon gesehen hat und man verfolgt das so, man verfolgt so deren Rugby-Geschichte, deren Rugby-Karriere mit und das so mal mit zu sehen, muss ich echt sagen, Hut ab auch immer vor den Spielern und ich finde, das ist auch immer das Schöne an dem Sport, dass halt sowas so doll geehrt wird und ich finde, das hat immer in diesem Rahmen noch eine ganz andere Bedeutung oder die werden dann auch so in dem Stadion so gefeiert und das ganze Land, die ganzen Fans feiern dann auch so einen Spieler wie Alan Jones und von daher ist einfach schön, was zu sehen.
Die Waliser hatten sonst an ihrer Mannschaft nicht unbedingt viel geändert gegenüber ihrem ersten Spiel, als sie durchaus ein bisschen Probleme hatten in ihrem ersten Spiel gegen Georgien, als sie die erste Halbzeit beherrscht haben. Zweite Halbzeit war dann eher etwas schwach. Die Australier haben in der Hintermannschaft noch einige Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel war Kirtley Beale nicht dabei, Dan Haylett-Petty ist für ihn reingekommen. Reece Hodge konnte nicht eingesetzt werden wegen seines Late-Tackles bzw. seines Head-Tackles. Hatte er dann eine Sperre bekommen und ist dann auch nicht mit dabei gewesen. Und so ist Michael Checker dann mit ein paar Änderungen in der Hintermannschaft reingegangen in dieses Spiel. Aber das Spiel hatte schon nach 30 Sekunden wirklich Fahrt aufgenommen. In der ersten Minute hat Dan Bigger mal mit einem Drop-Goal gleich für die 3-0-Führung gesagt. Und das war so ein kleines erstes Highlight dann auch für dieses Spiel dann auch.
Das war der Hammer, also konnte ich nicht glauben. Vor allem ist es ja, er ist ja damit sozusagen direkt in die Geschichte eingegangen. Das ist das erste First-Minute-Drop-Goal in der Geschichte des World Cup. Also ich glaube, das früheste hat man Italiener gekickt nach 3 Minuten. Aber das ist das früheste Drop-Goal, was gekickt wurde. Der Hammer. Also muss ich wirklich sagen, Wales hat heute eh mit seinen Kickern geglänzt. Aber das war so ein Auftakt, ja, hätte man sich nicht besser vorstellen können.
30 Sekunden, wie gesagt, hat es gedauert, bis dann das Spiel dann eröffnet worden ist. Wie gesagt, durch dann Dan Bigger. Die Waliser haben dann in den ersten Minuten absolut den Ton angegeben, fand ich jedenfalls. Australien hatte große Probleme, in dieses Spiel reinzukommen. Und es gab zwar einen Strafkick, den Dan Bigger vorbeigesetzt hat in der 4. Minute, aber insgesamt spielte sich das Spiel sehr in der Hälfte der Australier ab. Was hat deiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, dass Wales gerade in der ersten Halbzeit so stark war?
Die waren viel mehr im Ballbesitz. Also das Australien hat da überhaupt gar nicht geschafft, diesen Ball zu halten. Ich muss sagen, diesen verkickten Strafzettel, den habe ich total vergessen, fällt mir jetzt wieder ein. Und dann habe ich mir noch gedacht, oh, wie entscheidend wird so ein Kick werden, wie man jetzt so daneben setzt. Aber war ja jetzt nicht mehr gefährlich für Wales. Aber viel mehr Ballbesitz, unheimlich tolle Aggressivität halt auch im Angriff. Also ich finde, Wales hat so unheimlich gut zusammengespielt. Gerade was das Skill-Level so angegangen ist, war ich wirklich beeindruckt, dass die einfach so sicher auch bis zur Hintermannschaft halt gespielt haben. Das war halt gerade in den Spielen, die man sonst sieht, ich finde, da ist immer der Sturm, alle Spiele sind immer so sturmlastig, aber jetzt auch in diesem Spiel auf beiden Seiten, muss ich sagen, für Australien und für Wales, wurde viel mit der Hintermannschaft auch gespielt und dass man das halt sicher halten kann, dass man dieses Phasenspiel machen kann, da war einfach, das hat einfach Wales richtig gut gemacht. Irgendwie hat es einfach unheimlich lange gebraucht, für Australien ins Spiel zu kommen. Und dann haben sie wirklich mit aller Macht irgendwann versucht, diesen Ball zu halten. Aber am Anfang war einfach Wales die selbstbewusstere Mannschaft.
Und sie haben es dann auch so ein bisschen ja gebracht in der 12. Minute, dadurch, dass sie einen angekündigten Vorteil hatten. Und dann hatte Bigger einen Crosskick gesetzt und Hadley Parks konnte den Versuch legen mit einer wunderschönen Aktion an der Auslinie. Und hat den Versuch gelegt zum 8:0 bzw. zum 10:0 mit der Erhöhung durch Dan Bigger. Es hat genau 20 Minuten gebraucht, bis sich Australien so ein bisschen aus dieser Umklammerung gelöst hat. Dann kommt Adam Ashley Cooper, dann mit einem Versuch konnte er das Team so ein bisschen ranbringen. Die Erhöhung klappte nicht, 5:10 und in der 28. Minute dann Bernard Foley mit einem Strafkick zum 8:10 verkürzen. Und zu dem Zeitpunkt sah es dann aus, jetzt wird es wirklich die angekündigte ganz enge Nummer zwischen Wales und Australien. Aber das änderte sich danach. Aber wir müssen da nochmal gerade drüber sprechen. In der 20. Minute musste Dan Bigger raus. Wegen eines Head Injury Assessment, was er gebracht hat. Da gab es ein sehr, sehr hohes Tackle. Und es gab hinterher keine gelbe Karte. Hättest du da eine gelbe Karte gebracht? Weil der Michael Hooper, der den Angriff getätigt hat gegen Dan Bigger, also aus den Fernsehbildern sah es für mich aus, als ob es da wirklich ein absichtliches Late-Tackle und vor allen Dingen High-Tackle gewesen ist. Wie sahst du es?
Ich habe das auch so gesehen und also für mich war es ganz klar auch ein Late-Tackle und vor allem, wenn man dann in der Situation ist, okay, derjenige hat schon lange keinen Ball mehr, ich bin jetzt aber trotzdem noch in der Position, das Tackle zu machen, dann hat wirklich dieses Unsaubere, diesen Schulter-Check zu machen, das finde ich halt, sprach für mich auch total dafür, dass das einfach eine Karte ist. Ich muss auch sagen, ja, ich habe es dann so gesehen und diese Slow-Mo gesehen und habe dann später ungefähr irgendwann am Ende des Spiels nochmal nachgucken müssen, gab es wirklich keine Karte, habe nochmal mir die Statistik angeguckt, nee, es gab wirklich keine Karte dafür und ja, für mich ist es wäre das auf jeden Fall eine Karte gewesen, also es wurde ganz klar mit der Schulter einfach Dan Bigger attackiert sozusagen, die Arme gehen nicht rum, der fliegt weg. Also Dan Bigger fliegt so nach hinten. Also da fehlt ganz klar für mich die Armbewegung, dass da zu so einem Tackle angesetzt werden würde. Also hat einfach, also diese Tackle-Bewegung ist einfach nicht vorhanden. Und für mich wäre das ganz klar eine gelbe Karte.
Dan Bigger musste dann raus wegen Head Injury Assessment. Er kam dann auch nicht mehr wieder. Jetzt haben die Waliser 9 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel. Und sie haben ein bisschen Zeit zur Regeneration. Mit Gehirnerschütterungen kennst du dich leider in letzter Zeit so ein bisschen aus. Glaubst du, dass Dan Bigger in 9 Tagen dann wieder fit ist?
kommt drauf an, wie der Test jetzt verlaufen ist. Also wenn das jetzt wirklich heißt, er hat eine Gehirnerschütterung, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mehr spielen wird. Also das sagen eigentlich so die Regeln dieser Protokolle, die man dann hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn jetzt bei dem Test herauskommt, Dembiga geht's gut, er hat keine Gehirnerschütterung, er hat keine Anzeichen dafür, dass sie ihn jetzt runtergelassen haben, einfach aus Sicherheit, weil... Ja. Ja, sie hatten ja auch noch einen sehr guten Kicker mit auf dem Platz. Also da gab es ja dann keine Sorgen, dass sie dann einfach ihn für die nächsten Spiele wieder ganz normal einsetzen werden. Dass es dann einfach so eine Schutzmaßnahme ist.
Rhys Patchell, wie gesagt, ist für ihn dann auf den Platz gekommen und konnte dann die Kick-Aktivitäten übernehmen. Nämlich dann auch in der 32. Minute und in der 36. Minute, als es zwei Strafkicks gab für Wales. Die hat dann nämlich Rhys Patchell dann durch die Stangen befördert und führten die Waliser mit 16:8. Aber es kam noch schlimmer für Australien in dieser Katastrophenhalbzeit, glaube ich, so können wir es dann am Ende nennen. Gareth Davies nämlich mit einer wunderbaren Interception und hatte dann das Feld frei vor sich und konnte durch die Stangen hindurch den Versuch legen zum 21:8. Die Erhöhung war kein Problem von Rhys Patchell zum 23:8. Dieser Versuch beziehungsweise diese Interception von Gareth Davies, die hat mich sehr beeindruckt.
Das war der Hammer. Also der hat ja auch wirklich, ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe das war, aber das war fast ein 50-Meter-Lauf, den er dann gemacht hat. Oder auf der 22-Meter-Linie hat er den Ball gefangen, ich bin mir nicht mal sicher. Aber das war der Hammer. Und ich dachte in dem Moment wirklich, okay, Australien, für die sieht es heute schlecht aus. Also das ist natürlich auch, Australien hat ja auch ewig gebraucht, um dann wieder ins Spiel zu kommen. Aber das war einfach so, genau dieses Selbstbewusstsein, von dem ich gesprochen hatte, sieht man halt auch in solchen Momenten. Das muss man sich halt auch einfach erstmal trauen. Klar, dieses Timing kennt man, man weiß ungefähr, wo der Ball hinkommt, aber ob man ihn wirklich kriegt, ob man ihn wirklich fängt, weil wenn man den dann halt nicht fängt, dann ist da eine riesen Lücke auf und im schlimmsten Fall sieht es genau andersrum aus, dass der Australier die freie Bahn hat. Aber super stark gemacht und das ist für uns Zuschauer natürlich einfach wunderschönes Rugby und da freut man sich drüber.
Insgesamt sah das in der ersten Halbzeit zwischendurch so ein bisschen aus wie 7er Rugby, weil das Tempo, was die beiden Mannschaften an den Tag gelegt haben, war unglaublich groß. Und gerade in den Walisern wirft man doch eigentlich immer so ein bisschen vor in den letzten Jahren, dass sie es nicht auf dieses schnelle Rugby abgesehen haben. Aber in der ersten Halbzeit war davon aber nicht viel zu sehen, oder?
Nee, ich fand es unfassbar schnell, gerade im Vergleich auch zu dem Spiel, was man im Vorfeld gesehen hat, von Georgien und Uruguay. Aber muss ich auch sagen, also gerade, weil man ja auch sagt, dass Wales einfach so eine unheimlich verteidigungsstarke Mannschaft ist. Die haben starke, schwere Jungs, die man aber, wie man jetzt gesehen hat, die aber auch einfach diese Schnelligkeit mitbringen, fand ich auch unheimlich beeindruckend zu sehen. Also muss ich auch sagen, tempomäßig kam das wirklich an Zimmer Rugby ran. Aber muss ich auch wirklich sagen, von beiden Mannschaften, also auch Australien, hat gerade in der Hintermannschaft, was man in der zweiten Hälfte dann gesehen hat, auch super doll mit diesem Tempo mithalten können.
Die zweite Halbzeit ging los wie die erste Halbzeit, nämlich mit einem Drop-Goal und dieses Mal von Rhys Patchell. Wie werden Drop-Goals bei euch im Rugby gesehen? Sind die verpönt oder ist das einfach ein Stilmittel, was man nehmen darf? Weil bei dem 26:8 durch Rhys Patchell, durch dieses Drop-Goal, hatte ich dann zwischendurch das Gefühl, wollen sie sie jetzt vorführen oder trügt mich dieser Eindruck?
Nee, auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass man niemanden vorführen will. Sieht man fast viel zu selten. Ich finde jetzt bei der WM sieht man das unheimlich viel. Und auch so in der Liga, in Ligen überhaupt, wann sieht man mal einen Drop-Goal? Es ist wirklich so die Königsdisziplin, würde ich sagen, die dann die Spieler auspacken auf solchen Events, wenn sie wirklich auf ihrem allerbesten Level sind. Und ich finde es cool und ich finde es super, dass wir das sehen. Deswegen ist diese Weltmeisterschaft einfach so das absolut Besondere und absolut das Highlight in diesem Sport. Aber das ist natürlich, also damit hat natürlich Wales hier eine riesen Ansage gemacht, dass sie einfach mit zwei unterschiedlichen Kickern zwei Drop-Goals machen, die dann auch erfolgreich sind. Also ich finde es mega beeindruckend, habe echt Respekt vor der Mannschaft und dachte mir selber heute so, das ist doch nochmal so ein Ziel in meinem persönlichen Leben, ich mal einen Drop-Goal machen, habe ich noch nie gemacht, ist mir so aufgefallen, also wirklich ist beeindruckend und auf gar keinen Fall irgendwie arrogant oder so.
Gut, 26:8 stand es in der 43. Minute, aber dann, von dem Moment an, spielte eigentlich fast bis zur 70. Minute nur noch Australien. Was hat Australien ab der 46. Minute oder ab der 45. Minute, wo Dane Haley-Petty den Versuch gelegt hat, was haben sie da besser gemacht als in der ersten Halbzeit?
Gute Frage, also die haben einfach unfassbar gut den Ball behalten und keine Fehler gemacht. Nicht diese, es gab zwischendurch so Momente, wo dann auch ein Michael Hooper den Ball einfach auf dem Boden verliert, so Top-Spieler, die dann so kleine Fehler gemacht haben. Das haben sie abgestellt. Diese ganz kleinen Fehler, diese Schussefehler, die sind nicht mehr vorhanden gewesen und die haben einfach den Ball phasenweise so minutenlang, 15, 20 Minuten lang behalten. Das war beeindruckend zu sehen. Das war natürlich dann auch ein ganz, ich sag mal, einfaches Spiel, ganz viele Pick-and-Go-Phasen, immer wieder zur Gasse gekickt, zum Paket angesetzt und wirklich sich Zentimeter nach vorne kämpfen wollen, zur Mahlfeldlinie. Die hatten richtig Bock, die wussten, dass es unheimlich schwer wird, da jetzt noch anzukämpfen und die mussten genau diese Motivation, diese Aggressivität dann auch oder diesen Willen, den Ball zu behalten, mussten die mitbringen, weil sonst hätten sie niemals diesen knappen Spielstand noch hinbekommen. Also die haben ja so krass noch aufgeholt. Also das war ganz wichtig für die und das muss ich sagen, die haben zwar jetzt verloren, aber das spricht natürlich total für die Mannschaft, dass da so viel Ehrgeiz noch dahinter steckt, dass die so aufholen, obwohl das so schwer war. Also Wales hat es ja Australien so unfassbar schwer gemacht. Wales hat unfassbar gut verteidigt. Aber das, klar, da gingen unheimlich viele Kräfte drauf, aber Australien hat gezeigt, dass sie kämpfen können.
Trügt mich dieser Eindruck oder war es dann so, dass die Australier, gerade wenn es so ins offene Spiel ging, wenn es so in diese Passspiele ging, dass sie dann in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich schneller waren als Wales und die dann mit große Probleme hatten, dann dieses Spiel dann ja auf ihr Niveau wieder, ich möchte nicht sagen runterzuziehen, aber so dieses Spiel zu beruhigen, weil als Australien dann den Ball hat und Australien hat zwischendurch immer wieder Passreihenfolgen gehabt, die zum Verlieben waren und damit kamen die Waliser überhaupt nicht klar.
Es war auf jeden Fall unheimlich schwer für Wales zur Verteidigung. Gerade was in der Hintermannschaft dann Australien teilweise gezaubert hat, muss ich auch sagen, wunderschönes Rugby. Das ist das, was, finde ich, unseren europäischen Mannschaften immer so ein bisschen fehlt. So ein bisschen diese Kreativität und diese Ballsicherheit in der Hintermannschaft. Vor allem James O'Connor auf der Nummer 13 hat so gut auch als Spielmacher funktioniert, war wie so ein Verbinder nochmal dort dann, ja, neben der 10. Also der hat ganz, ganz viele super Offloads gemacht und Lücken aufgerissen und seine Spiele auch nochmal immer wieder nach vorne gebracht. Ich weiß nicht, ob ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt Wales da so Probleme hatte, mitzukommen. Ich muss sagen, die haben halt das auch unheimlich gut verteidigt. Klar hat Australien Phasen gehabt, wo die dann Meter gemacht haben somit. Aber Wales hat trotzdem einfach wie verrückt super verteidigt. Also jeder wusste immer, also hier darf jetzt keiner durchkommen. Und ich habe hier meinen Gegenüber. Muss ich sagen, ich kann da nichts Schlechtes für über Wales in dem Zusammenhang sagen.
Ja. Der Versuch von Dane Haley-Petty zum 13:26 mit Erhöhung von Matthew Moore, der reingekommen war, zu diesem Zeitpunkt schon in der 44. Minute, zum 15:26, dann gab es den Versuch von Michael Hooper. Das war ein erzwungener Versuch dann ja auch von Australien. Da gab es 10, 12 Pick and Goes, wo die Australier versucht haben, diese letzten 2 Meter zu überwinden. Das war so dieses Standard-Rugby, was wir sehen, wenn es wirklich in engen Spielständen ist, dass man versucht, mit Pick and Goes die letzten 2 Meter zu überwinden. Und Wales hat sich da verbissen reingekämpft, bis Michael Hooper dann endlich den Versuch gelegt hat. Das waren faszinierende 5-6 Minuten, wo Australien dann im Ballbesitz war und dann das 20:22:26 gemacht hat.
Das war total krass. Also es waren so viele Pick-and-Go-Phasen und ich glaube, es gab ja wirklich auch noch 2 Gassen, Australien dann zum Paket angesetzt hat. Wales hat so gut diese Pakete verteidigt, muss man echt sagen, aber Australien war wirklich wie die Verrückten da auf diesen zwischen 5-Meter-Linie und Mahlfeld-Linie haben sie versucht, da zum Mahlfeld zu kommen, verdient dann diesen Versuch gelegt, muss ich sagen. Es gab ja auch 1-2 Straftritte gegen Wales, weil klar, die waren da, die hatten noch 1-2 Meter zu verteidigen, die waren da ganz knapp immer auf dieser Abseitslinie. War ein schwerer, harter Versuch, muss man sagen, da gingen wahrscheinlich so viele Kräfte drauf, ist natürlich, das war deren einzige Chance, irgendwie gegen Wales zu punkten. Irgendwie im offenen Spiel war es halt schwer, da hat Wales einfach zu gut verteidigt, aber ja, intensive Minuten, muss man sagen.
62. Minute, wie gesagt, das 22:26, der Versuch von Michael Hooper und die Erhöhung von Matthew Moore. Matthew Moore konnte dann in der 67. Minute auf einen Punkt seine Mannschaft ranführen, 25:26, und es waren enge, lange 13 Minuten, die noch für Wales zu überstehen waren. Aber In der 71. Minute konnte Rhys Patchell dann sehr nervenstark einen Strafkick durch die Stangen, durch die australischen Stangen befördern, 29-25. Und dann war es am Ende ja eine Geschichte, dass ja so ein bisschen zwei geklaute Bälle von den Walisern dazu geführt haben, dass die Australier nicht gefährlicher und nicht näher rangekommen sind.
Ja, ganz wichtig, dass Star Wales einfach auch nochmal im Angriff ein bisschen stärker wurde. Und die hatten ja, wie gesagt, irgendwie gefühlt die zweite Halbzeit komplett verteidigt. Es wurde ganz schön knapp für die. Und ich habe wirklich schon gedacht, Australien hatte so Bock, die waren so ehrgeizig. Und ich hatte wirklich gedacht, jetzt kommt nochmal der entscheidende Versuch und die drehen das Spiel. Aber damit hat Wales für mich eindeutig gezeigt, dass sie da die bessere Mannschaft heute waren, dass sie dann auch zum Schluss da nicht nachgelassen haben und wussten, okay, das sind jetzt diese essentiellen letzten Minuten und wir dürfen jetzt hier nicht einknicken und haben auch nochmal im Angriff ein bisschen was zeigen können.
In der 79. Minute konnten sie dann das letzte Mal den Ball klauen und dann den Ball, sobald nämlich die Sirene ertönt war, dass die 80 Minuten vorbei waren, konnten sie ihn ins Ausschießen und damit haben sie das 29-25 geholt und verteidigt. Und sind in dieser Gruppe jetzt im Moment auf Platz 1, nachdem sie jetzt mit Australien und Georgien zwei Mannschaften besiegt haben. Sie müssen noch gegen Uruguay, sie müssen noch gegen Fiji spielen. Aber diese Gruppe hat ja schon eine gewisse Bedeutung. Erstens, man trifft, wenn man diese Gruppe gewinnt, auf den zweiten der Gruppe C. Da könnte man England aus dem Weg gehen. Vor allen Dingen könnte man, wenn man weiterkommt, im Halbfinale Neuseeland aus dem Weg gehen, weil die gehen den anderen Weg über die Gruppe B und A dann, wenn sie Erster werden in ihrer Gruppe. Also es war, dieses Spiel ist ja nicht nur, dass man sagt, man nimmt den Ersten und den Zweiten oder ermittelt den Ersten und den Zweiten, sondern wie es dann ja auch weitergeht, ist für Wales und Australien ganz entscheidend, weil der australische Experte bei ITV hat vorhin gesagt, ja, der Weg ist jetzt nicht leichter geworden für Australien.
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, das wird jetzt für die so schwer, einfach gegen die anderen Mannschaften da nochmal draufzupacken. Ich glaube, dass sie halt jetzt mit Wales ja schon noch an ihre Grenzen gekommen sind. Und ich bin gespannt, ob sie da nochmal einfach jetzt ein bisschen was draufpacken können. Also irgendwie, ich fand das halt irgendwie schon eine wirklich starke Leistung. Aber Wales war einfach heute die bessere Mannschaft. Und ich hatte eigentlich Australien trotzdem noch, ich schätze schon noch mit ein, dass die da halt auf jeden Fall noch mit weiterkommen, aber das wird unheimlich schwer für die.
Es wird auf jeden Fall schwer für sie dann im Viertelfinale, also ich gehe jetzt auch erstmal davon aus, dass sie Zweiter werden in dieser Gruppe, aber es wird dann für sie im Viertelfinale dann auch schwer, vielleicht und wahrscheinlich gegen England. Das wird dann natürlich ein knaller Viertelfinale. Die nächsten Spiele für Australien und Wales ist für Australien jetzt am nächsten Samstag gegen Uruguay und für Wales ist das nächste Spiel am Mittwoch in einer Woche. Also sie haben jetzt wirklich eine ganze Menge Zeit, bis sie dann auf Fiji treffen werden, wo sie dann so ein bisschen auch ihre Wunden lecken können und vielleicht dann auch dafür sorgen können, dass Dan Bigger bis dahin wieder fit ist. Das, am 13. Oktober hat Wales dann noch das letzte Spiel gegen Uruguay und Australien am 11. Oktober gegen Georgien. Das war das Spiel zwischen Wales und Australien, was der absolute Knaller war. Gleich schauen wir auf das Spiel zwischen Georgien und Uruguay und dann schauen wir nochmal auf morgen voraus.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSP-WG. Die MSP-WG. Auf meinsportpodcast.de.
Georgien gegen Uruguay, das war das zweite bzw. das erste Spiel am heutigen Tag und Uruguay hatte dieses tolle Spiel gehabt gegen Fiji, wo sie ganz überraschend gewonnen hatten. Georgien hatte ihr erstes Spiel dann gegen Wales verloren und in dieser Gruppe war es dann schon so, dass man gesagt hat, ja, gegen Australien und Wales ist wohl nicht unbedingt zu gewinnen bzw. kriegt man es nicht unbedingt hin zu gewinnen, aber es geht um diesen dritten Platz. Und Georgien hat heute in diesem Spiel gegen Uruguay dafür gesorgt, dass sie eine große Chance haben auf den dritten Platz, der dann direkt dazu berechtigt, 2023 für die WM zu qualifiziert zu sein. Sie haben mit 33-7 gewonnen. Und über diesem gesamten Spiel steht dann so ein bisschen die Frage, war das zu wenig Vorbereitungszeit für Uruguay, beziehungsweise waren das ungerechte Verhältnisse in der Vorbereitungszeit zwischen Uruguay und Georgien?
Ja, das ist die Frage. Ich kann mir schon vorstellen, so wie man auch heute Uruguay gesehen hat, dass sie das Spiel auf jeden Fall noch ganz schön in den Knochen hatten. Die wirkten nicht ganz so frisch, wie man sie denn gegen Fidschi gesehen hat. Und die wirken aber auch, ich weiß nicht, ob das dann auch einfach, ich denke, es ist auch wahrscheinlich einfach super schwer, an so einem Spiel anzuknüpfen gegen eine Mannschaft, die physisch eine ganz andere ist als man selber, dass man einfach gegen so eine unheimlich physisch starke Mannschaft dann antritt, wo man irgendwie das eigene Spiel gar nicht so umsetzen kann. Aber das, ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist einfach so eine intensive Zeit und das ist dann so ein bisschen einfach mit Glück und Pech behaftet, dass man dann einfach nur so eine kurze Pause hat und dann so einen starken Gegner wieder vor sich hat.
Georgien hatte 2 Tage mehr Vorbereitungszeit als Uruguay für dieses Spiel. Uruguay nur 4 Tage, Georgien dann mit 6 Tagen dann deutlich besser hier gestellt in diesem Spiel. Und man hat es von Anfang an gesehen, dass es eigentlich nur einen Weg gab, beziehungsweise eine Richtung gab. Nämlich Alexander Todua hat in der 8. Minute den ersten Versuch gelegt, dann Otari Giorgadze in der 29. 12:0 führten die Uruguayer, die Georgier, bevor dann der erste Versuch von Andres Villaseca kam in der 32. Minute und es dann nur noch 12:7 stand. Aber in der 2. Halbzeit merkte man dann schon, dass es 2 verschiedene Kräfteverhältnisse waren, weil die Georgier sehr schnell dann davongezogen sind, bis auf 33:7 in der 58. Minute. Und dann passierte bis auf eine rote Karte für einen der Uruguayer eigentlich nicht mehr viel. Das haben die Georgier dann relativ souverän runtergespielt, oder?
Auf jeden Fall. Die haben da jetzt nichts mehr wirklich, ja, ich sag mal, anbrennen lassen, aber auch mussten da nicht mehr über ihre Grenzen hinaus, sondern die hatten das Ding dann schon relativ sicher in der Tasche. So war das Spiel dann aber auch. Also beide Mannschaften waren sehr unstrukturiert, wirkten fast ein bisschen ziellos teilweise. Es wurde dann auch teilweise mal so einen Schritt nach hinten gemacht und so geguckt, gehe ich jetzt rechts oder links lang, anstatt einfach nach vorne zu gehen und seinen Schuh so runterzuspielen, sondern das war so, wirkte sehr unstrukturiert phasenweise auf beiden Seiten, muss ich sagen. Bei Uruguay nochmal ein bisschen stärker, weil man hat dann auch schon gesehen, die wissen einfach auch nicht mehr so wirklich, wie sie jetzt an Georgien vorbeikommen sollen, haben versucht, so ein bisschen rumzutänzeln. Wirkte auch wieder so ein bisschen Sima behaftet, aber dann in dem Fall nicht wegen der Schnelligkeit, sondern wegen diesem, auch mal dieses langsame Spiel dann einlädt, diese Tempowechsel, was aber einfach ein bisschen fehl am Platz war, würde ich sagen, hat unheimlich viel Geschwindigkeit rausgenommen, diese Unstrukturiertheit. Also es war im Vergleich jetzt auch zum Spiel zwischen Wales und Australien ein ganz, ganz langsames Spiel. Mhm. Und dadurch irgendwie auch, da ist dann nicht mehr so viel passiert, denn auch vor allem in der 2. Hälfte.
Wir haben Georgien ja schon ein paar Mal auch gesehen, gerade dann auch gegen Deutschland. Das ist zwar ein anderer Gegner als jetzt Uruguay, das ist vielleicht nicht das gleiche Niveau und Georgien hat auch häufig sehr klar gegen Deutschland gewonnen, aber von daher kannte man ja das georgische Spiel schon sehr über die Stürmer gehen. Ich meine, die haben eine 1. und 2. Reihe, da ist ja nur Hals vorhanden bei den, bei den Jungs und dass sie dann wirklich sehr stark über ihren Sturm gehen, das ist ja bekannt bei Georgien.
Genau, darauf hätte sich auch Uruguay so einstellen können. War natürlich krass zu sehen, wie sie wirklich das so konsequent durchziehen. Also Georgien weiß ganz genau, da ist ihre Stärke. Die haben alle Versuche, glaube ich, einfach mit einem Gedränge oder mit einem Paket gelegt. Da kam nicht so viel in der Hintermannschaft. Ich dachte phasenweise, die haben ja sehr viele junge neue Spieler in der Hintermannschaft von Georgien. Da hat man wirklich schöne Sachen auch zwischendurch gesehen. Hat aber immer nicht zum Abschluss gefunden. Also es war dann, kam dann doch wieder der Vorball oder wurde dann ein Kick gemacht, der ins Aus ging. Und da war sehr viel Kreativität in der Hintermannschaft, aber sicher ist man dann doch, wenn man einfach über die Stürmer geht. Und das sieht man, ja, es ist wirklich, also da, man denkt wirklich 150 Kilo jeder einzelne Spieler, die sie da auf den Platz bringen. Und das ist krass. Aber auch im Vergleich zu dem, weil wir auch die Spiele dann immer in der europäischen Liga hier gesehen haben von Georgien, ich war trotzdem nochmal ein bisschen ziemlich beeindruckend, wie Georgien so solide auf diesem hohen Niveau spielt. Mhm. Ich habe die nicht so stark in Erinnerung gehabt, wenn man die jetzt gegen Deutschland gesehen hat. Also die haben schon nochmal eine Schippe draufgepackt und man sieht, okay, die Jungs spielen schon seit ein paar Jahren bei der Weltmeisterschaft mit. Die sind jetzt kurz davor, sich für die nächste wieder zu qualifizieren. Also die gehören auf jeden Fall da oben in diese Top-Liga mit dazu.
Georgien hat jetzt ihrerseits nur 4 Tage Zeit, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten gegen Fidschi am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit. Uruguay wird am 5. Oktober gegen Australien spielen. Georgien gegen Fidschi, das könnte das entscheidende Spiel dann um Platz 3 in dieser Gruppe sein. Das Spiel um Platz 3, beziehungsweise der Kampf um die Gruppe, um den Platz 3 in dieser Gruppe ist entbrannt und ist auf höchstem Niveau und das wird uns sicherlich noch die komplette Vorrunde begleiten. Das war das Spiel zwischen Georgien und Uruguay, das Georgien ganz klar mit 33-7 gewonnen hat. Morgen werden wir nur ein Spiel erleben, aber das hat es morgen in sich. Schottland trifft auf Samoa. Schottland, die von den Iren so zerlegt worden sind und die mit ansehen mussten, wie Japan gegen Irland gewonnen hat, sind absolut in Zugzwang. Samoa hat sich vorher vielleicht auch eine kleine Chance ausgerechnet. Vielleicht können wir um Platz 2 mitspielen. Der Sieger morgen, der sollte auf jeden Fall mit Bonuspunkt durchgehen, um sich eine Chance zu erhalten, dann eventuell die Gruppe zu überstehen und ins Viertelfinale zu kommen. Dieser Sieg von Japan gegen Irland hat diese Gruppe A ja so komplett aufgemacht.
Und mein Tipp geht jetzt da auch ganz klar an Samoa. Aber wie du sagst, das ist so viel Druck für beide Mannschaften. Also ich bin unheimlich gespannt, was da morgen rumkommt. Beide Mannschaften wissen, dass es da jetzt um alles geht. Und ich fand bisher Schottland gar nicht so stark, was man bisher gesehen hat. Und deswegen würde ich, geht da auf jeden Fall mein Tipp auf Samoa, dass die da morgen doch Schottland ganz schön überrennen werden.
Der Verlierer morgen aus diesem Spiel, Schottland gegen Samoa, hat auf jeden Fall ein größeres Problem. Samoa hat immer noch danach 2 Spiele, aber sollte Schottland morgen verlieren, dann wären sie bei 0 Siegen und 2 Niederlagen und dann könnten sie sich Platz 2 in der Gruppe schon abschminken, weil an Japan werden sie dann wohl nicht mehr vorbeikommen und dass Irland hier noch stolpern wird in den nächsten beiden Spielen, davon ist ja auch nicht unbedingt auszugehen. Auf jeden Fall haben wir morgen dieses Spiel zwischen Schottland und Samoa und das könnte eine ganze Menge in dieser Gruppe dann schon ja, beantworten, beziehungsweise könnte neue Fragen aufwerfen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und wir haben die Gruppe A, die komplett offen ist im Moment. Das war der Sonntag bei dieser Rugby-Weltmeisterschaft, der zweite Sonntag und wir können sagen, wir haben mit Australien gegen Wales heute ein fantastisches Spiel erlebt. Georgien hat gegen Uruguay gewonnen. Das war Vivian Bahlmann, Nationalspielerin, die mir hier mit ihrer Expertise zur Seite gestanden hat. Danke, Vivian.
Gerne, Andreas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass.
Ja, das stimmt.
Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.